Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ausgezockt, Sucht ungefiltert. Ihr befindet euch in Folge 3. Ich sitze hier mit Ingo und Nicole und wir wollen weiter gucken, wie es in der Lebensgeschichte der beiden aussieht. Im Gespräch fällt häufiger der Begriff Co-Abhängigkeit. Unsere Gesprächspartner beschreiben damit ihre eigenen Erfahrungen und das respektieren wir. Gleichzeitig ist es uns wichtig zu sagen, dass dieser Begriff in der Fachwelt uneinheitlich verwendet wird und dass es auch kritische Perspektiven darauf gibt. Einige sehen in dem Begriff ein hilfreiches Modell, um zu erklären, wie Angehörige in das Suchtgeschehen hineingezogen werden und dabei eigene Bedürfnisse zurückstellen. Andere wiederum kritisieren, dass der Begriff Angehörige zu schnell pathologisiert, dass dadurch komplexe Beziehungsdynamiken vereinfacht werden und manchmal der Eindruck erweckt wird, Angehörige trügen eine Mitverantwortung. Wir möchten darauf hinweisen, dass es unterschiedliche Deutungen gibt und dass Angehörige vor allem Menschen sind, die unter enormem Druck reagieren, aber nicht mitabhängig im krankhaften Sinn sind. Die persönliche Sprache unserer Gäste bleibt davon aber unberührt. Wir ergänzen diese Perspektive nur, um ein vollständigeres Bild zu geben. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, was waren die ersten kritischen Berührungspunkte mit dem Glücksspiel, Nicoles Job in der Spielhalle, die ersten hunderte Euros, die eingesetzt werden, ein, zwei Mal im Monat, ne, bist du vor Ort, spielst relativ viel weg. Wir haben geguckt, wie ist die Perspektive von euch beiden auf die Geschichte. Ingo, du bis dato noch eigentlich gar nichts wahrgenommen, es gab auch noch keinen im Grunde Grund, da groß drüber zu sprechen, warum auch, es lief ja alles. Und dann merkst du, Nicole, jetzt verspiele ich da doch viel Geld und wenn ich hier weiter arbeite, dann geht das so weiter. Also kündigst du. Das ist ja erstmal ein gutes Zeichen.
Und damit endet meine Spielergeschichte und wir können Friede, Freude, Eierkuchen bis an dein Lebensende.
Leider nicht. Das war der Podcast. Ja, dankeschön fürs Zuhören, genau.
Leider nicht. Danach wurde es erst richtig schlimm.
Okay, was hat sich dann verändert? Ich meine, du hast ja bei dir selbst gemerkt, da geht es irgendwie in eine Richtung, die möchtest du nicht mehr. Du hast die Reißleine gezogen, dich probiert zu schützen. Was hat dann irgendwie den Unterschied gemacht, dass du doch weitergespielt hast?
Ich würde sagen, danach ging Spielen 2.0 los, um das mal so auszudrücken. Weil in der Zeit, als ich in meiner Bubble, in meinem Safe Space, was ja auch mein Arbeitsplatz über viele Jahre war, gezockt habe, war das immer noch so ein bisschen eine Hemmschwelle und eine Hürde, dass du nicht die gesamte Kasse leer machst. Dass wenn du bei einer Kollegin zum Kaffee trinken bist, du das auch in gewissen Maßen hältst, damit da keiner irgendwie denkt, oh Gott, warum spielst du denn jetzt so viel? Das war eigentlich rückblickend betrachtend noch die bessere Variante. Denn als ich da gekündigt habe und dann, weil ich trotzdem ja mal einen Kaffee bei einer Kollegin, die mittlerweile in einer anderen Halle arbeitete, trinken wollte, als Ausrede für mich selber, habe ich in kürzester Zeit viel, 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 viel mehr verspielt, weil ich dann nicht diesen, da hat keiner mehr geguckt oder da kannten mich viele Leute nicht. Da musste ich weder vor den Stammgästen, vor meinen damaligen noch vor meinen ehemaligen Kollegen mich irgendwie rechtfertigen oder so. Und das war so richtig die Form von feuerfrei.
Okay, spannend, weil klingt ja erstmal paradox, aber dann war ja im Grunde der Arbeitskontext für dich, Arbeitskontext Spielhalle, fast schon ein kleiner Schutzfaktor. Klar, er hat ja auch den Zugang ermöglicht, aber gleichzeitig hast du auch gedacht, naja, hier an meinem Arbeitsplatz, da bin ich unter einer gewissen sozialen Kontrolle. Ich meine, ich kenne es von mir selber, man ist auf der Arbeit natürlich in einer anderen Rolle als zu Hause. Ich verhalte mich anders, ich achte auf andere Dinge. Klar trinke ich immer 5 Minuten länger einen Kaffee, aber dann gehe ich auch wieder an die Arbeit. Also es gibt irgendwie die Kontrolle, die mir dieser Rahmen gibt, so ein bisschen Sicherheit. Der hat bei dir aus der Nachsicht betrachtet eigentlich dafür gesorgt, würdest du sagen, dass du nicht mehr verspielt hast. Und jetzt fällt er weg und du gehst aber nicht mehr in Anführungszeichen deine Spielhalle, wenn du spielen willst, sondern ganz bewusst in eine andere?
Ja. Ganz bewusst in eine andere und ich auch da wieder ein Beispiel für die Zuhörer, die vielleicht noch nicht so mit dem Glücksspiel zu tun haben. Jeder hat, glaube ich, schon mal eine Art von Weihnachtsfeier oder so von der Arbeit erlebt. Und 90% der normalen Menschen sehen da ja zu, dass es kein Problem ist, ein Bier oder ein Glühwein oder irgendwie was zu trinken, aber sich gerade im Kreise der Arbeitskollegen nicht so dermaßen abzuschießen, dass nachher dein Vorgesetzter deine Haare beim Kotzen halten muss. Um das mal ganz jargonmäßig auszudrücken, ja, das voll. Ist halt ein gewisser Rahmen, wo du zusiehst, dass das da genau nicht passiert. Und so kannst du das vergleichen mit, du hast dann Kaffee getrunken und ich habe dann da irgendwie mal 20 Euro gewechselt. Aber ich wäre da nicht auf die Idee gekommen, zu meiner Arbeitskollegin zum Beispiel zu sagen, halt mir den Automaten mal frei, ich gehe mal eben zur Sparkasse und hol Geld.
Das wäre nicht stimmig gewesen
genau,
in dem Kontext.
Genau. Und dann hätte ich ja vielleicht vor Leuten, die mich kennen, mir vielleicht schon eingestehen müssen, dass das vielleicht gerade nicht so... Die hätten vielleicht sogar auch, weil sie mich kennen und mögen, mir gesagt, ist das gerade gut, was du da machst? Da wären die Gefahren höher gewesen, als wenn du in einer Halle sitzt, wo du nur die Spielhallenaufsicht kennst und alle anderen Gäste umzu dich halt wie einen normalen Gast behandeln und dann sagen, ach Mensch, läuft's bei dir heute auch nicht, wo du dich nicht erklären musst, wo du keinen komischen Blick kriegst oder...
Da bist du eine von vielen Kundinnen.
Genau, da bin ich eine Kundin und nicht irgendwie, ach, die Dame, die hier die letzten 10 Jahre gearbeitet hat.
Ja, spannend. Also da nochmal wirklich zu sehen, okay, Spielhalle, A, Risikofaktor, B, aber auch, naja, ich will mich auch in meinem Job, wie gesagt, stimmig verhalten. Ich achte darauf, was nehmen die KollegInnen von mir vielleicht auch wahr. Mich würde mal interessieren, Ingo, in welcher Phase eurer Beziehung befindet ihr euch eigentlich? Vielleicht, dass man das als Zuhörer auch nochmal so ein bisschen besser verstehen kann. Wie war eure Zeit in dieser Phase? Alles ganz normal rückblickend betrachtet oder schon irgendwie Momente, wo du dachtest, das passt gerade irgendwie nicht so sehr? Habt ihr zusammen gewohnt eigentlich?
Zu der Zeit haben wir noch nicht zusammen gewohnt, ne? Da habe ich tatsächlich noch eine eigene Wohnung gehabt. Meistens war ich dann abends da. Oder bin nachmittags hergekommen? Oder wie haben wir das denn noch? Ich weiß nicht, wir haben so viele Phasen schon durch.
Ja. Soll ich einmal die Rahmenbedingungen nur eben?
Und ja, bitte.
Du immer schon Frühschicht und Spätschicht.
Ja.
In der Frühschichtwoche bist du nach der Arbeit zu uns
Richtig.
Nach Bremen-Nord gekommen.
Richtig,
in der Spätschichtwoche
genau.
Bist du nur mittwochs abends gekommen. Und das war dann auch das einzige Mal, wo wir uns an den Werktagen in der Woche gesehen haben.
Ja, genau. Weil nach der Schicht war das für mich immer einfacher, schnell mal eben nach Hause zu fahren, weil ich 8 Minuten von der Firma aus gewohnt habe.
Ja.
Da habe ich in der Zeit überhaupt gar nichts mitgekriegt davon. Gar nicht. In keinster Weise.
War das bewusst von dir gesteuert, dass er davon nichts mitgekriegt? War das schon so? Und wir hatten es ja eben, oder in der letzten Folge hatten wir das Thema so dieses, naja, das eine ist, was ich, die Wahrheit, die ich nicht ausspreche, die ich, also da lüge ich vielleicht nicht ganz direkt, sondern lass vielleicht was aus. Und das andere ist, sich im Vorfeld schon auch Strategien zurechtzulegen und Ausreden, die ich dann nutzen kann.
Zu der Phase, wo wir noch nicht zusammen gewohnt haben, nein, weil ich gar keine Ausreden groß brauchte in irgendeiner Art und Weise. Ich hätte sie immer gehabt, weil hast du dann irgendwie so. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll.
Das läuft so mit irgendwie.
Genau, also du machst ja, du versuchst es ja auch vor dir selber zu rechtfertigen oder du fragst dich dann, was ist denn, wenn XY in meinem Stadtteil mich jetzt ausgerechnet aus der Halle rauskommen sieht? Ja, dann war ich eben bei meiner ehemaligen Kollegin, die jetzt die Spielhalle gewechselt hat, mal eben Kaffee trinken und fragen, wie es ihr geht. So. Total blöd, aber als Ausrede immer gut. Und brauchte ich aber nie, weil der Kontrollmechanismus in Form von sozialer Kontrolle noch überhaupt nicht da war, weil er in der Spätschicht nicht da war. Und wie weit haben wir
Wenn du telefonisch nicht erreichbar gewesen bist, hast du dafür auch immer eine Ausrede gehabt. Dann.
Das war zu dem Zeitpunkt ja aber auch eher noch wenig.
Ja.
Also ich weiß
aber
nur...
schon vorhanden.
Genau, ich weiß nur, dass es schon da war. Und das kann ich immer so gut anhand dessen festmachen, als Ingo und ich zusammengezogen sind, nachdem wir 2 Jahre zusammen waren. Wir sind gleich in unser Haus gezogen, was wir gekauft haben. Und bei der Finanzierung bei der Bank unseres Vertrauens musste ich der Sparkassendame kurz erklären, zu dem Zeitpunkt konntest du noch per EC-Karte in der Spielhalle abheben.
Ach, tatsächlich vor Ort direkt an Geld kommen.
Klar.
Verführerisch.
Was das denn für Abbuchungen sind, weil die so regelmäßig, unregelmäßig da sind. Die prüfen ja in dem Falle, bist du kreditwürdig? Wie ist dein Ein- und Auskommen, wenn du dir einen Kredit über 30 Jahre an die Backe bindest? Und sie hat mich damals angesprochen und sagte, ich kann das hier gar nicht zuordnen, weil ich diesen Namen nicht kenne. Da steht dann ja auch nicht Spielhalle oder sonstiges, sondern irgendwelche M&S, GmbH, KKG, keine Ahnung.
Ja.
Und ich habe... Das waren regelmäßig, unregelmäßig sehr viele Abbuchungen. Und ich habe damals nur zu meiner Sparkassenberaterin gesagt, oh, das weiß ich jetzt gar nicht, da müsste ich zu Hause in meinen Unterlagen nachgucken. Und das hat ausgereicht dafür, dass ich einen Kredit über 160.000 Euro gekriegt habe.
Ja.
fraglich, ob unser System da nicht vielleicht ein bisschen besser funktionieren könnte.
Ja, das heißt, das hätte vielleicht ein Schutz sein können, wenn da doch jemand schon was erkannt hätte und
auf jeden
in dem Moment
Fall.
Aufgefallen wäre. Ingo, warst du dabei, als ihr diesen Kredit da beantragt habt? Also du hast mitgekriegt, wie es da um diese unregelmäßigen Abbuchungen ging. Hast du da irgendwie, hast du dir das zusammengereimt oder habt ihr danach noch drüber gesprochen?
Ich habe mir da keinen Reim drauf machen können, aber ich habe da auch keine Problematik gesehen.
Ja.
Das.
Weil es lief ja alles. Es war ja alles irgendwie.
War alles in Ordnung. Ja. Und Nicole war immer zuverlässig, immer verlässlich. Da gab es für mich irgendwo keinen Grund, das zu hinterfragen. Mhm. Noch nicht.
Noch nicht. Du sagst schon, noch nicht. Was war denn? Gibt es da so einen Moment und kannst du dich an den erinnern, so, wo das erste Mal vielleicht die Idee aufkam, warte mal, irgendwie, da stimmt doch was nicht.
Also in geldlichen Angelegenheiten kaum. Da kam dann irgendwann kamen so ein paar Ausreden. Es war eigentlich immer so, die Erreichbarkeit war eigentlich eher so das Problem.
Ja.
Wo ich mir nicht erklären konnte, weshalb sie telefonisch nicht erreichbar gewesen ist, wenn ich sie mal irgendwie haben musste wegen irgendwas, wegen irgendwelcher Rückfragen oder sonst irgendwas. Und dann rufst du mehrfach an. Und das war schon eine Zeit, wo wir alle Handys hatten und wo dann halt auch der Anruf auf dem Display ist und der bleibt da ja nun auch und man sieht das ja im Allgemeinen auch und dann kommt stundenlang keinerlei Resonanz und das war untypisch. Mhm. Zumal ja nun auch Tjaak da gewesen ist als unser kleiner Sohn. Mhm. Da ist es eigentlich untypisch, dass sie telefonisch überhaupt gar nicht erreichbar ist.
Wie du das so beschreibst, scheint das ja auch eigentlich nicht Nicoles Stil gewesen zu sein. Du sagst verlässlich, irgendwie loyal.
Passte gar nicht
passte
so.
Nicht, ja.
Und das waren so die ersten Ausläufer, wo ich mir gedacht habe, hier ist irgendwas läuft hier schief.
Hm. Wie bist du damit umgegangen? Hast du das dann offen angesprochen oder war das sowas, wo man dachte, naja, das klärt sich
schon? Kamen passende Ausreden, ne? Und das, was ich einsmal schon im Vorgespräch gesagt hatte, am besten war dieses Ding und das ist so einprägsam, das mit der Sparkasse abends irgendwo, ne?
Erzähl's gerne nochmal, ja.
War nicht zu Hause und ich habe mich gewundert, wo bleibt sie, wo ist sie denn und warum ist sie telefonisch nicht erreichbar, was ist da jetzt los?
Und man macht sich ja vielleicht auch Sorgen dann an der Stelle.
Ja, das war auch lange, ne? Lange Zeit, 2-2,5 Stunden oder irgendwas und auf einmal stand sie vor der Tür. Ich dachte, wo kommst du denn her? Ja, ich habe im Sparkassenfoyer festgesteckt, die Automatiktür ist hinter mir zugegangen.
Okay.
Ich wollte Geld holen und Kontoauszüge und dann ging die nicht wieder auf. Und erst als dann irgendwann mal ein Techniker kam nach 2,5 Stunden und das Handy steckte im Auto, eine Halterung am Popo.
Hast du es in dem Moment schon in Frage gestellt?
Nein.
Nein.
Nein, in dem Moment gar nicht.
Okay.
Also der Regen der Erkenntnis, der kam halt irgendwann später dann, ne? Als es dann so geknallt hat, richtig.
Ja.
Und sie mir da rein Wein eingeschenkt hat und hat gesagt, wir sind hier am Boden finanziell, hier geht gar nichts mehr irgendwie und ich bin spielsüchtig und ich habe hier gerade alles verzockt.
Und dann tat sich so die Wolke der Erkenntnis löste sich auf vor deinem inneren Auge und du konntest dir ganz viele Dinge erklären.
Genau, du kannst dann halt einige Sachen zuordnen. Das ist aber dann in dem Moment, wenn das so kommt, ist das die Zuordnung, die kannst du dann irgendwo treffen. Die haben aber kein Gewicht mehr für dich. Du siehst dann in dem Moment den Schaden, du siehst deinen Partner am Boden, du siehst das gemeinsame Leben irgendwo am Boden und das ist dann alles viel wichtiger.
Mhm.
Als das, was da an Lügen, das kommt dann später irgendwann, wo du denkst, ach, guck mal, da hat sie dann auch Scheiße erzählt und da ist dann auch irgendwas gewesen, irgendwie so, da muss auch was gewesen sein und dann merkst du, wie lange das eigentlich schon geht, ne?
Aber den Zusammenhang, den stellt man dann ein bisschen später.
Später stellst du dann Zusammenhänge fest und baust die dann so zusammen und denkst dir dann so, geht aber schon eine Zeit lang.
Okay, und da stelle ich mir jetzt so vor, wenn es solche Situationen gibt, Nicole, aus deiner Perspektive, wo du hast es ja schon ein, zwei Mal angesprochen, man legt sich schon mal immer was zurecht. Jetzt war es soweit, dass eine Ausrede irgendwie fällig wurde, eine Geschichte, die das Verhalten erklärt. Wenn ich mich da so in deine Position hineinversetze, das löst doch wahrscheinlich auch einen unglaublichen Druck aus, oder? Dass man denkt, boah, hoffentlich glaubt er das jetzt, hoffentlich fragt er nicht zu viel nach, vielleicht fühlt man sich schlecht deswegen. Oder ist man da so im Tunnel, dass das gar nicht so eine Rolle spielt? Kannst du da was zu sagen, wie sich das für dich angefühlt hat?
Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es einem selber dann noch schwerer fällt, überhaupt aus der Sucht rauszukommen und sich Hilfe zu suchen. Du bist so voller Scham und Schuld über das Lügen, über das Geld, was weg ist, über jede einzelne Ausrede. Und du bist nur fertig, müde und kaputt davon, dir wirklich jeden Tag hervorzurufen und merken zu müssen, wem habe ich wann was erzählt, wo ich mit wem war, warum ich wo nicht sein konnte, wem schulde ich noch irgendwas an Geld, wem habe ich erzählt, dass mein Auto zum TÜV muss und ich das gerade nicht hinkriege, habe ich die Ausrede bei jemand anderem benutzt, dürfen die sich vielleicht auf Geburtstagen nicht begegnen. Dein Hirn ist ein dauerhafter Tunnel, wo die ICE-Züge durchrasen und du nur aufpassen musst, dass sie nicht ineinander knallen.
Wahnsinnig anstrengend bestimmt, so ein Konstrukt aufrecht zu erhalten und wie du schon sagst, sich dann ja wahrscheinlich auch nicht zu verzetteln, an welcher Stelle habe ich jetzt was erzählt. Das und, laugt ja aus, nehme ich an.
Und es kommen ja jeden Tag neue Züge dazu, weil es hört ja nicht auf. Also das heißt, du musst ja immer noch wieder einen neuen Waggon anhängen, um irgendwie weiterspielen zu können, um irgendwie die Zeit für dich einzufordern, um zu erklären, warum dein Auto an der Stelle stand, wo du eigentlich gar nicht warst, laut deiner Ausreden. Es kommt ja immer was Neues hinzu und das ist eine riesen Vollkatastrophe und kein Spieler macht das in irgendeiner Art und Weise gerne. Es gehört dann leider mit zu dieser bescheuerten Scheißkrankheit mit dazu und das ist so anstrengend. Man macht auch, und das ist mir immer wieder wichtig, gerade für die Angehörigen, man macht nichts, aber auch wirklich gar nichts davon, weil man dem Gegenüber irgendwie wirklich eine Lügengeschichte erzählen möchte oder weil man ihn hinters Licht führen will. Man will demjenigen auch nicht wehtun, aber man schämt sich so sehr für sein eigenes Verhalten, wo man nicht rauskommt. Und man möchte ja auch eine ganze Zeit lang gar nicht aus dieser Komfortzone des Spielens raus, sodass du immer weiter dich in irgendwelchen Lügenkonstrukten und Abwärtsspiralen befindest und denkst, Alter, hier stimmt irgendwas so ganz und gar nicht, nur du musst das unbedingt aufrechterhalten, damit dein Konstrukt da bleibt.
Wie ist das für dich, Ingo, wenn du das so hörst, so die Perspektive von Nicole, wie sich das angefühlt hat?
Es ist wichtig für einen Angehörigen, das zu verstehen, glaube ich, weil ich kann nur von mir reden, ich habe Galle gespuckt. Ich war richtig sauer. Ich war richtig sauer. Und ich hätte alles anzünden können, ich hätte alles sprengen können. Da ist eine Wut in dir und wenn du da keine Impulskontrolle hast und dich nicht selber hinterfragst irgendwo so, dann machst du eventuell irgendwelche Sachen, die dir in der leid tun. Ne? Also was Impulskontrolle ist da schon wirklich ein Schlüssel und erstmal durchatmen und dann irgendwie die Kontrolle wieder zu erlangen darüber, dass man dann halt auch das Ohr aufmachen kann und sich das anhören kann, was hat dein Gegenüber denn überhaupt zu berichten.
Ja, weil erstmal stelle ich mir so vor, ist ja das wahrscheinlich ein riesiges Gefühl von Vertrauensbruch, irgendwie ein Doppelleben, deswegen, das geführt wurde.
Ja, deswegen sage ich ja, du musst ein Ohr entwickeln. Das beinhaltet auch, dass du dir das anhören magst überhaupt, was dein Gegenüber dir erzählt, weil das könnte ja sowieso alles nur Bullshit sein.
Ne? Verstehe.
Du bist ja sehr, sehr viel mit Bullshit eigentlich überhäuft worden.
Ja, und das
Lügereien, die dann halt so, da ploppen dann so, wie ich das eben berichtet habe, so zwei, drei Dinger auf und dann denkst du dir, die Reise, diese Road, die ist verdammt lang, die willst du aber gar nicht beleuchten, aber da können wir dann später mal zukommen.
Ja, auf jeden Fall. Aber man merkt das, finde ich, gerade auch, wenn du
bist noch gar nicht so wirklich bei der, du willst erstmal, willst du das hören? Beim Verstehen bist du da noch gar nicht. Das schaffst du in dem Moment überhaupt gar nicht. Gar nicht.
Klar.
Verlangst du erstmal nur von dir oder versuchst das zu erlangen, da wirklich zuhören zu können und nicht, ich sag mal, ein Loch in den Tisch zu schlagen vor Wut.
Ja. Heftig. Man merkt auch, wenn du das erzählst, wie viel Energie da so drin steckt. Ne? So, also wie krass das wirklich.
Ich finde mich ganz gut.
Doch, das tust du auch auf jeden Fall. Nur wenn du das so, finde ich, beschreibst, dann wird das sehr gut nachvollziehbar, ne? Wie sich das in dem Moment anfühlen muss. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mich da auch nicht hineinversetzen, weil das, glaube ich, kann man nur, wenn man das irgendwie erlebt hat. Aber gleichzeitig kann ich mir so eine Vorstellung davon entwickeln.
Ja, es ist aber auch, es ist tatsächlich ein Gefühl irgendwo so, sie sucht ihresgleichen, wirklich. Also weil es geht ja nicht nur mit Wut, du bist ja auch hilflos. Du bist komplett hilflos. Weil du im Grunde deines Herzens relativ schnell merkst, du kannst einem Spieler nicht helfen. Das geht nicht. Es ist eine Sucht. Das weißt du eigentlich, oder ich weiß es, ich habe es gewusst, das ist eine Sucht. Und mir ist von verschiedener Stelle jahrelang vorher gab es schon mal irgendwo eine Diskussion um Süchte, um Spielsucht. Und da ist mal irgendwann gesagt worden, Spielsüchtigen kannst du nicht helfen. Da steckt ja eigentlich das Gewissen auch und das war sehr rudimentär, dieses Gespräch, aber da wurde einfach nur runtergebrochen und gesagt, da kannst du nur so laufen, so schnell laufen, wie du kannst. Mm. Hau ab.
Mm. Da hast du gar
das
kein,
war
gar
der erste Gedanke, der mir wiedergekommen ist, irgendwie so, ja toll, jetzt ist unsere Reise hier komplett zu Ende, weil da kannst du eh nicht helfen. Da kannst du nur deine Schäden begrenzen, indem du dich separierst. Das war der erste Gedanke dazu. Aber es war nicht relativ schnell nicht das Mittel der Wahl, weil ich kann doch nicht einfach irgendwo so von meiner Familie weglaufen, irgendwie so, weiß nicht, was ist denn das, was bist denn da denn noch für ein Partner? So, es muss dann auch andere Mittel und Wege geben. Für mich als Angehörigen zu der Zeit absolut grau, schwarz, gar nichts.
Und trotzdem sitzt ihr heute hier und habt einen Weg gefunden.
Ne? Ja, aber man muss dazu einfach auch mal sagen, ich kann das nur unterstreichen, du kannst als Angehöriger überhaupt nichts machen. Das Einzige, was eventuell eine Symptombekämpfung wäre, in erster Schritt, wo Nicole mich drum gebeten hat, bitte nimm meine Bankkarte, bla 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 bla. Diese Geschichten, wo ich mir gedacht habe, gut, kann man machen, irgendwie nützt sowieso nicht so ganz viel. Weil wenn du spielen willst, dann kannst du spielen, dann wirst du spielen, du wirst Wege finden, du bist da sehr gewitzt. Das war da in dem Moment schon die Erkenntnis, die für mich schon da gewesen ist. Die war schon da. Wenn du willst, wirst du es sowieso tun. Und da kann ich keinen Riegel vorschieben, geht nicht.
Nicole, was sagst du? Hätt's was gegeben? Also jetzt haben wir ja gerade die Perspektive, wo man sagt, naja, da kannst du so viele Hebel umlegen wollen, das funktioniert nicht. Was würdest du sagen, hätt's was gegeben damals, was dir akut geholfen hätte und nicht nur geholfen, sondern vielleicht einen Hebel umgelegt hätte, der dazu führt, dass du da einen Weg von weg findest?
Ich habe danach gefragt und es war genau das, ob ich einen Moment davon entlastet werde, Zugang zu Geld zu haben, als Selbstschutz.
Diese Karte, die du abgibst.
Genau, also die EC-Karte und das Kümmern. Ich habe mich immer bei uns um die Finanzen gekümmert, weil ich das halt relativ gut drauf habe und das für mich überhaupt nichts Schwieriges ist. So, ne? Das ist so, das im Tagesgeschäft nebenher kein Problem. Und ich glaube überhaupt nicht, da haben wir dann ganz unterschiedliche Wahrnehmungen und ich weiß auch nicht, an welchem Punkt du das jetzt gerade hast. Ich habe das erste Mal 2 Jahre, bevor es den großen Knall gab und ich seitdem spielfrei bin, 2 Jahre zuvor bin ich nach Hause gekommen und bin zu Ingo in den Arm gekrochen, habe mich zu ihm auf den Schoß gelegt, Rotz und Wasser geheult wie ein kleines Baby und gesagt, irgendwas ist hier richtig schief gelaufen. Ich war in der Spielhalle und ich habe echt viel Geld verzockt. Hab das natürlich auch alles noch ein bisschen runtergespielt, aber das war so das erste Mal von, irgendwas ist hier so richtig außer Kontrolle. Und das war das erste Mal, dass ich ihn gebeten hatte, kannst du mal...
Entschuldigung, das habe ich jetzt übersprungen. Ich bin jetzt einen Schritt weiter gegangen schon.
Ja,
ne?
Okay. Aber das war der Punkt, wo es bei mir wirklich so war, dieses das erste Mal sich öffnen, das erste Mal wirklich um Hilfe bitten. Da war ich schon auf dem richtigen Weg. Ich muss aber hier in diesem Zusammenhang auch wirklich leider dazu erwähnen, ich habe mir das Handeln von Ingo erbeten, was ich damals selber als Angehörige gelebt habe.
Ah, das heißt, das, was du schon getan hattest damals?
Das, was ich damals für den Spieler, für den Papa von unserem Großen gemacht hatte, nämlich EC-Karte, Geld eingeteilt, kurz sein gesamtes Leben geregelt, habe ich quasi mir von meinem Gegenüber erhofft. Einmal dieses komplette Verantwortung abgeben und mich kurz wie ein Maikäfer auf den Rücken legen und nichts tun.
Und dann hoffen, dass sich das Problem
irgendwie
auflöst.
Dieses Problem wird dann vielleicht plopp machen. Da war es mir nämlich eben wichtig, die Unterschiede zu erzählen. Also es ist ja immer noch so, dass die Spielsucht leider ein sehr männerdominiertes Gebiet ist. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Frauen als Angehörige.
Das ist eigentlich der Klassiker, erlebe ich am Hilfetelefon auch so rum.
Und die werden in dem Beschreiben von Ingo sagen, nee, das habe ich so überhaupt nicht empfunden. Weil die nicht auf den Tisch hauen wollen in dem Moment. Frauen sind mit Geburt und der Gabe der Brust anders gepolt. Die haben den ersten Impuls von, ich bin hier jetzt über Mutter fürsorglich und nehme meinem armen, kranken Menschen gerade erstmal alles ab, damit ich was zu tun habe.
Ich übernehme die Kontrolle,
ich übernehme die Verantwortung, ich regel die Finanzen, ich nehme ihm alles an Sorgen ab und im schlimmsten Fall verbiege ich mich auch noch, damit er nichts hat, worüber er sich aufregen kann, damit das nicht der Grund ist, warum er wieder spielen geht.
Das liegt jetzt an mir.
Co-Abhängigkeit in par excellence. Wenn ich nur genug tue, wenn ich nur genug liebe, wenn ich nur genug Kraft aufbringe, dann schaffen wir das zusammen. Am Arsch. Solange der Spieler nicht aufhören will, kann man als Angehöriger machen, was man möchte. Das wird nichts. Und schon gar nicht, solange du das quasi als Partnerin irgendwie versuchst, aus den besten Gründen und Wissen und Gewissen vorzugeben. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob jemand zu dir kommt und sagt, mir würde im Moment helfen, damit ich nicht zocke, das, das und das. Oder du als Partnerin, die jetzt ja gerade erstmal, wir Frauen, wir haben dann so einen gewissen Aktivismus, den wir brauchen, um zu überleben, wenn uns gerade das komplette Leben unter den Füßen weggezogen wird. Männern wird das Leben genauso unter den Füßen weggezogen, gar keine Frage. Aber da sind grundunterschiedliche Mechanismen. Du möchtest ein Loch in den Tisch hauen vor säuernes Wut. Das kommt bei uns Frauen leider erst 2 bis 3 Monate nach dem großen Knall. Wenn dieser erste Aktivismus weg ist, dann kommt, ich bin super sauer, ich bin nur wütend. Wie konntest du nur? Was hast du mit dem ganzen Geld getan? Dann kommt so diese Riesenenttäuschung. Aber erstmal bei allen Angehörigen, Damen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, so wie von mir gerade beschrieben, erstmal machen, 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 tun, 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 helfen, helfen, helfen. Weil sie sich dann ja auch nicht mit den eigenen Gefühlen der Ohnmacht und so, so beschäftigen müssen.
Und man das ist lieber erstmal beim anderen.
Genau, und das kommt dann nämlich so 2, 3 Monate später, wenn derjenige, wenn der Betroffene dann sich vielleicht wirklich Hilfe sucht, eine Selbsthilfegruppe findet, einen Therapieplatz, eine Landesstelle, wo ihm geholfen wird und der dann anfängt, an sich zu arbeiten und man selber merkt, oh.
Ist nicht an mir, das zu tun.
Ist gar nicht, also ich kann da gar nicht das alleine regeln. Und jetzt, und dann kommt Säuernis, Ohnmacht, Wut, Trauer über dich hereingebrochen. Und dann fängst du dann nämlich an und denkst, wo hat er mich denn noch überall belogen? Das, wo der Spieler sich dann schon toll auf den Weg gemacht hat, sich Hilfe zu suchen, da kriegen wir Frauen dann wirklich irgendwann so 2 bis 3 Monate bis ein halbes Jahr danach den Rappel und haben dann auch so Rachegedanken oder geben Geld aus in Hülle und Fülle, weil er hat das doch schließlich auch getan. So, wir kaufen dann zwar, was weiß ich, dann kriegt die ganze Familie neue Winterschuhe aus Protest, egal ob es gerade geht oder nicht. Aber wir haben dann ja wenigstens was geschaffen mit dem Geld, was bleibt.
Wie so eine Gegenbewegung
genau,
sozusagen.
Genau. Ja. Und wenn der Mann dann zu Recht sagt, Schatz, da haben wir im Moment aber
passt
gar kein
nicht.
Passt gerade nicht so, da haben wir gerade gar kein Geld für. Was willst du mir denn erzählen? Du hast das ganze Geld doch verzockt. Ich glaube, dass ganz viele, die in der Situation waren, sich sehr gut daran zurückerinnern können, wie es war. Und dieser Zwischenstep bei mir, bei dem ich gerade war, das war 2 Jahre, bevor ich aufgehört habe, hat Ingo toll und super für sich selber reagiert. Der hat 1 Woche meine EC-Karte genommen und sagte dann aber, du bist eine erwachsene Frau und ich werde dich hier nicht bevormunden.
Die Verantwortung liegt bei dir.
So.
Ingo, wie war das für dich damals, als dieses erste Mal das Thema aufkam? Du gesagt hast, oh, ich glaube, das ist gerade irgendwie schwierig. Du sagst gleichzeitig auch, Nicole, du hast so richtig aufgemacht, hast du es vielleicht auch noch nicht. Ne? Schuld, Scham, wir hatten die Themen, haben dich vielleicht auch zurückgehalten, da jetzt mal alles aufs Tableau zu bringen. Trotzdem der erste Moment, wo dir gegenüber Ingo geäußert wurde, oh Mann, das sieht problematisch aus. Erinnerst du dich noch an diesen Moment? Wie war
ja,
das für
ja,
dich?
Ja, klar. Ich habe da ja vorhin so ein bisschen versehentlich vorgegriffen.
Das
klar,
macht er nicht.
Natürlich, ja. Der ist noch da. Es ist tatsächlich so, wie Nicole das gerade beschreibt, Männer reagieren da anders. Und da ist die Denke auch eine etwas andere. Natürlich, das mit der EC-Karte habe ich verstanden. Das war dann in dem Moment auch so. Aber erstens war es nicht praktikabel und zweitens war es dann in dem Moment auch nicht etwas, was ich als Hilfeleistung gesehen habe. Ich habe das nicht als Hilfeleistung verstanden. Nur als Krücke. Die Säuernis, die da ist, dann in dem Moment, wo ich dann wie dieses plakative Loch in den Tisch hauen irgendwo, ne, das geht gar nicht mal unbedingt darum, dass du dann in dem Moment sauer bist über Nicole. Du bist eigentlich sauer, weil du genau weißt, du kannst nichts tun. Die sind deine scheiß Hände gebunden.
Verstehe.
Du bist da in einer Lage, aus der du so nicht wieder rauskommst. Natürlich gibt es da einen Weg raus. Ja, der Weg raus wäre gewesen, ich hätte mich zurückziehen müssen oder sowas, wäre es das gewesen. Hätte ich sie mit ihrem Problem alleine gelassen und unser Familienleben wäre vorbei gewesen. War aber keine Option.
Hast du schon gesagt, war für dich keine Option, nee, zu sagen, ich
zu keiner Zeit.
Aber es war quasi, ab dem Zeitpunkt war klar, da ist wirklich, und für dich auch, hast du das schon so gesehen, empfunden, da ist wirklich eine Spielsucht, eine Problematik, und das Thema war dann im Grunde offen für dich, oder?
Das war für mich, ist das was gewesen, wo ich gewusst habe, dem kann ich nicht Herr werden. Da ist eine Wand, die ich nicht durchbrechen kann. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ich kann die Wand Wand sein lassen, ja. Aber das war für mich nie eine Option zu gehen.
Das klingt ja nach einer erstmal gesunden Einstellung auch, dass du sagst, Verantwortung liegt da bei der Person, die selber spielt. Und trotzdem sind dann ja 2 Jahre noch gekommen, ne? Wenn ich das richtig verstehe, in denen intensiv gezockt wurde. Die haben ja wahrscheinlich auch was gemacht.
Ja, das schon. Ich denke, das kann auch durchaus diese Ansicht, die ich gerade jetzt vertreten habe hier, die kann auch durchaus selbstzerstörerisch sein.
Weil man sich so rausnimmt, oder?
Nee, das hat schlussendlich nur funktioniert, weil Nicole ist, wie sie ist.
Sonst
wäre es nicht gegangen. Wie ich das schon mal gesagt hatte, irgendwann, Nicole ist halt eine Löwin. Und Nicole schafft das auch, halt die größten Mist und den größten Bullshit in was Gutes umzudrehen, ganz oft. Und das hat sie in dem Fall auch für sich geschafft. Sonst wäre das nicht gegangen, sonst hätten wir andere Wege gehen müssen.
Du hattest
in irgendeiner Weise, wie auch immer die aussehen sollten, aber dann wären wir nicht mehr als Familienleben irgendwo zusammengeblieben. Dann hätten wir irgendein anderes Konstrukt irgendwo leben müssen.
Aber du hattest quasi so eine Art Urvertrauen da rein, dass Nicole da den Weg finden wird, weil sie ist, wie sie ist.
Ja, die folgenden 2 Jahre, ne, die waren eigentlich eher so von Zerreißproben gezeichnet. Da ist viel passiert in der Zeit.
Welche 2 Jahre meinst du jetzt? Bevor ich 2018 aufgehört habe zu zocken.
Als das so richtig geknallt hat, das zweite Mal, ja.
Also von dem ersten zum zweiten Mal in Jahren bist du.
Genau, in der Zeit ist viel passiert. Und in der Zeit ist es halt auch so vorgekommen irgendwo, wo du ins Online-Banking guckst. Sie ist nicht da irgendwo und sie ist, ach, Geld umgebucht. Okay, dann buchst das mal wieder zurück. 2 Minuten später wurde das wieder zurückgebucht. Und dann weißt du genau, das kannst du dir sparen. Es sei denn, du hast irgendein Konto, wo sie keinen Zugriff drauf hat. War zu dem Zeitpunkt aber nicht so. Also
das heißt,
stehst du wieder am Anfang, du drehst dich im Kreis dann, ne?
Ja.
Wenn du da was versuchst.
Wir haben quasi dieses erste Mal, Nicole, wo du zu Ingo gehst und sagst, im Schoß, sag ich mal, offenbarst du dich, heftige Situation.
Ja.
Du machst es erst mal mit, sagst, okay, ich nehme die EC-Karte und dann sind es aber 2 Jahre. Erklärt uns das mal, uns Zuhörenden und mir, mal kurz, wie sah das aus? Hast du dann kontinuierlich weitergezockt, Nicole? Warst du eine Zeit lang spielfrei? Wie hat es funktioniert? Und Ingo, vor allen Dingen, wie war es auch für dich in der Zeit? Ich meine, wie kann man vertrauen? Du siehst dann immer mal wieder Kontoauszüge, es läuft nicht. Ja. Wie steht man das durch als Paar? Ja.
Also für mich war die Rückgabe der EC-Karte so, es war ja auch, weil meines Erachtens nach Ingo es A, vollkommen in Ordnung nicht wollte, mir mein Geld einzuteilen und B, auch so eine gewisse, wenn man das nie gewohnt war, die Verantwortung für jemand anderen dahingehend mit zu übernehmen, dann geht das im Alltag, im Arbeitsleben auch mal schnell unter. Und wir hatten halt die Vereinbarung, ich brauche Geld für Zigaretten, ich brauche, weil ich einen recht weiten Arbeitsweg hatte, ich brauche Geld zum Tanken oder von mir aus tankt mir das Auto, wie auch immer das geartet ist. Und das hat eine Woche gut geklappt und dann war es leider so, dass aus diversen, alles nachvollziehbaren Gründen einen Tag vergessen wurde und dann sagte er ja dann, nimm die EC-Karte doch morgen mit.
Okay.
Und seitdem hatte ich sie wieder. Dann ist nicht noch einmal danach gefragt worden, gib mir die mal wieder oder sonstiges, sondern gefühlt für mich als Spielerin dann war das Thema dann erledigt.
So schlimm kann es nicht sein vielleicht.
Es war wenn Ingo sich keine Sorgen darüber macht, dass ich dann vielleicht wieder zocken gehe und noch nicht mal nachfragt.
Ja.
Das war mein Freifahrtschein für jetzt Hebel, Vollgas,
voll.
Alles was geht. Bis hin zu Kredite aufnehmen, wenn du in die Spielhalle gehst, dann kriegst du da ja immer noch eine wunderbare Kreditkarte mitgeschickt mit der gleichen Summe. Das hat überhaupt nichts. Ingo trägt da minus 100 Verantwortung. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch keinerlei. In der Glücksspielsucht gibt es auch wirklich keine Schuldzuweisungen, denn es
ganz
ist
wichtig,
niemand schuld daran, dass er diese Krankheit
voll.
bekommt. Mhm. Das ist genauso wie alle, die sich damit nicht beschäftigt haben. Wenn dir jemand erzählt, ich habe Diabetes, machst du dem auch keinen Vorwurf, dass er jetzt diabeteskrank geworden ist.
Oder dass er einen Schub kriegt oder so.
Oder dass er Insulin spritzen muss. Oder wenn dir jemand erzählt, ich habe gerade eine Krebsdiagnose, werden alle ganz traurig und mitleidig angeguckt. Mhm. Sagst du, ich bin spielsüchtig, wirst du erstmal mit Vorwürfen konfrontiert. Mhm.
Dann hör doch auf.
Oder mit solchen Plattitüden. Mhm. Und da ist es nur für die Hörer, die da vielleicht noch nicht ganz so drin sind im Thema, es sucht sich niemand aus und es kann auch keiner einfach aufhören. Ja. Das ist so. Und dieses Lügen und dieses dann für mich in dem Falle Vollgas geben, weil ich hatte ja einmal schon, Werner Hansch hat immer so schön gesagt, einmal die Hosen runterlassen bis zu den Knöcheln, genau. Ja, ja, ja. Ich hatte meine Hose ja zumindest schon mal halb über den Hintern runtergelassen. Das war ja für mich schon ein Riesenschritt, Riesenüberwindung. Voll. Und in dem Moment für mich, weil ich noch nicht so weit war, mich um mich und meine Spielsucht zu kümmern, dann der innerliche Freifahrtschein von, also wenn mir hier nicht geholfen wird und wenn mein Partner das für nicht so wichtig erachtet, dann muss ich das ja wohl auch nicht und dann kann ich jetzt ja nochmal richtig loslegen. Hm. Und das war was finanziell mir oder uns, wie auch immer, so richtig, richtig das Genick gebrochen hat.
Ja, das war so quasi die Initialzündung dafür, dass es jetzt richtig losgehen und eskalieren darf.
Weil die Scham ja jetzt noch viel schlimmer war, weil ja ein Teil schon bekannt war, weil du jetzt ja noch mehr aufpassen musstest, wenn du irgendwo hingehst und du deine Ausreden ja noch gewiefter sein mussten. Mhm. Und wenn du dann mal, also bei mir war es schon immer so, ich war keine, die irgendwie jeden Tag spielen gegangen ist, gar nicht.
Genau, hast du erzählt, ja.
Nur eher so 3-4 Mal im Monat, aber dann halt so massiv, dass nichts mehr ging, dass, wie eben gesagt, nach dem Spielhallenbesuch sofort einen Online-Kredit, damit irgendwie man den Rest des Monats noch irgendwie bestreiten kann, aufgenommen wurde. Dann, wenn der freigeschaltet wurde und 3 Tage später die Kreditkarte dazu kam, dann bin ich vielleicht 2 Wochen danach mit der Kreditkarte wieder in die Spielhalle und habe da nochmal alles verzockt, sodass doppelt und dreifach Schulden da waren. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens und eine richtige Vollkatastrophe, ja.
Ich möchte mal kurz da einmal einhaken. Und zwar hast du eben diesen spannenden Punkt genannt. Ingo trifft da minus 100% Verantwortung. Ganz wichtig auch, dass du das betont hast und auch nochmal den Punkt hochgeholt hast. Das ist eine Krankheit. Ne? Sucht, Glücksspielsucht ist eine psychische Erkrankung, eine chronische Krankheit. Da kann niemand was für. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig und da trifft niemand. Also um Schuldfragen geht's da überhaupt nicht. Mhm. Und du hast die Frage gestellt oder du hast gesagt, Ingo trifft da keine Verantwortung. Und ich würde dich gerne fragen, Ingo, wenn du das jetzt so hörst und an diese 2 Jahre zurückdenkst, wo es ja dieses Öffnen dir gegenüber gab und dieser erste, jetzt nimm meine Karte und du gibst sie dann doch zurück. Nimmst du das so an für dich, dass du sagst, da trifft mich wirklich keine Verantwortung oder denkst du, da hätte ich mal doch was tun können?
Dir wird das suggeriert. Das brennt mir gerade in dem Moment, gerade bei den Ausführungen eben irgendwo. Du kriegst also als Angehöriger, die Leute, die zuhören, du wirst als Angehöriger damit konfrontiert, dass man dir die Schuld gibt. Das wird in einigen Facetten so kommen und da werden dann Sachen zurechtgebaut, die dann auch in dem Moment für dich als Angehöriger irgendwie auch schlüssig sind, ne? Aus Situationen, aus privaten Problemen oder aus vielleicht paarlichen Problemen oder sowas. Da wird dann irgendwas rausgesucht, wird dann gesagt, wenn du das und das nicht, dann wäre ich auch nicht spielen gegangen. Mhm. Ganz grob gesagt jetzt. Mhm. Und wenn das auch nicht direkt gesagt wird, aber dir wird ganz klar zwischen den Zeilen zu verstehen gegeben, wenn du nicht so funktioniert hättest oder wenn du anständig funktioniert hättest, dann wäre ich jetzt nicht losgelaufen.
Hm. Wie so eine Art Schuldverlagerung.
Bei einem nassen Spieler wird dir das auf jeden Fall als Angehöriger wird dich das irgendwann treffen. Ja. Und dann kommt es darauf an, ob das abprallt oder ob du das annimmst, aber nicht verinnerlichst.
Hm. Und wie ist dir das gelungen damals in der Zeit? Hast du das angenommen? Wie bist du damit umgegangen? Was macht das mit einem?
Das hat einen kurzen Moment wehgetan und dann habe ich das irgendwann, ging das links rein und rechts wieder raus und wo ich mir gedacht habe, so viele Fehler kannst du gar nicht machen.
Also das war
weil ich versuche immer konstruktiv zu bleiben und dann halt auch vielleicht mir einen Spiegel vors Gesicht zu halten und wir haben da in der Zeit viele paarliche Probleme gehabt, zwischenmenschliche Probleme gehabt und dann suchst du schon so ein bisschen irgendwo die Schuld bei dir, aber das kannst du mit klarem Menschenverstand nicht deckeln, das geht nicht irgendwo, ne? Und dann kannst du das auch relativ schnell für dich wieder wegwischen. Aber man darf das wirklich nicht zu nah an sich rankommen lassen, tatsächlich. Sonst wie kann einem das auch.
Das glaube ich, ne? Aber wie kann einem das gelingen? Weil ich stelle mir das so vor, du lebst ja in einer Partnerschaft, das ist der Mensch, der dir irgendwie am nächsten steht, den siehst du jeden Tag, der ist dir wichtig und dann gibt's da diese Problematik und trotzdem sich immer wieder auch an der Stelle so abgrenzen zu müssen. Wie schafft man das? Hattest du da Strategien?
Das ist eine ganz einfache Angelegenheit. Du bist ja dann in dem Moment in einer Lage oder da, wo du schon weißt, du wirst belogen. Du wirst belogen und dann in dem Moment wird dir noch erzählt, irgendwie so, du bist schuld daran, dass der andere spielen geht, aber der belügt dich.
Das passt nicht.
Denkst du dir deinem Gegenüber, den tickst du noch ganz sauber?
Wie seid ihr damit umgegangen? Vielleicht als jetzt ein bisschen Teaser auf die nächste Folge, in die wir bald reinstarten werden. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr gemeinsam einen Weg gefunden, da rauszukommen?
Ich habe sie nicht umgebracht.
Gott sei Dank.
Und ich gebe ihm bis heute noch die Schuld.
Ja, genau.
Für mich wäre es wichtig, da noch ganz kurz drauf einzugehen, denn das, was nach all den Jahren, es ist bei uns ja diese Zeit jetzt seit 8 Jahre her. In meiner Wahrnehmung vermischt sich das ein oder andere, denn ich habe nie gesagt und da auch noch nicht mal das in die Richtung gedrängt von hättest du das oder das anders gemacht, wäre ich nicht spielen gegangen. Das, was ich immer und auch bis heute sage, ist, dass ich an dem Tag, wo ich dann auch aufgehört habe, das war Vatertag 2018, einen Riesenstreit vom Zaun gebrochen habe. Aber dieses Gefühl von, hätte ich irgendwas anderes gemacht, ich glaube, dass das wirklich schon immer aus dir herausrührt, aus einer Unsicherheit, aus den Fragen, die man sich als Angehöriger gestellt hat. Weil ich wirklich nie. Ich habe manches Mal gesagt, was ich mir wünsche. Ich habe manches Mal
Aber die Suggestion in der Richtung, ich habe ja gesagt, du hast das nie so direkt gesagt, weil die Suggestion war doch sehr deutlich da.
Die Suggestion ist dann in meinen Augen, aber das würde anderen Angehörigen nie auffallen, wenn nicht dieser Knall 2 Jahre vorher schon da gewesen wäre. Weißt du, wie ich das meine? Du
das wusstest, mag sein, aber trotzdem macht das Ganze ja nicht besser. Die war ja da.
Und da bin ich dabei, also da bin ich ganz klar anderer Meinung.
Ja, okay.
Weil das, ich glaube, das wirklich was ist, was du.
Ja, ich hab, also das, für mich war es da und ich habe das so gefühlt.
Genau, genau.
Ne? Also
das,
ich habe tatsächlich so gefühlt, ja. Irgendwo so dieses. Hättest du anders reagiert, irgendwie wärst du anders gewesen, hätten wir die und die Probleme nicht, ne, so dieses.
Ja, aber.
Ihr könnt das auch, oder das kam mir alles sehr perfide vor, ne, also so wirklich schön von hinten rum. So, dass es wurde einem so richtig im Kopf gepflanzt, so. Das war mein Gefühl dazu.
Ich finde es super, dass ihr da gerade so auch in die Diskussion drüber geht und vor allen Dingen beide eure Perspektiven äußert, ne? Und das ist ja auch total gut nachvollziehbar, dass bei dir dieses Gefühl entstanden ist, auch wenn du, Nicole, sagst, das wolltest du nie auslösen und das hast du bewusst auch nie getan, ne? Ich glaube, beides darf ja auch gleichzeitig existieren.
Ja, natürlich. Ja. Ich möchte das, was du gerade gesagt hast, irgendwie überhaupt gar nicht in Frage stellen, Nicole. Ich sage ja nur, ich kann nur von meinem Gefühl reden.
Ja.
Vollkommen legitim, nur mir ist es ganz wichtig, ab und an meine Realität damit reinzubringen zu dem Gefühl, was du hattest und was Gefühle vor allen Dingen unterschiedliche Gefühle und Wahrnehmungen und unterschiedliche gesehene Realitäten auslösen können und wie man genau damit arbeiten kann, um aus der Sucht rauszukommen, können wir ja in der nächsten Folge besprechen.
Genau das machen wir.
Und dann können wir in der nächsten Folge halt auch vielleicht mal ganz kurz teasern, dass dieses Gefühl, was ich gerade beschrieben habe, da auch dann ab einem bestimmten Punkt überhaupt gar nicht mehr existent gewesen ist.
Ich bin gespannt, was das für ein Punkt sein wird. Vielleicht noch als ein zusätzlicher Gedanke. Ich finde es, wie gesagt, super. 2 Perspektiven. Es gibt ja nicht die eine Realität, sondern deine Gefühle sind valide und richtig gewesen in dem Moment, weil sie so da waren. Und deine Wahrnehmung ist ja genauso existent und richtig. Was ich mich gerade gefragt habe, dass du dich das damals gefragt hast, ne? So suggeriert mir da jemand gerade, gibt da jemand die Verantwortung an mich selber ab, zeigt ja vielleicht auch ein bisschen, man ist doch als Angehöriger, selbst wenn man bewusst sagt, ich übernehme keine Verantwortung für das Verhalten meines Gegenübers, ist man ja immer wieder in der Situation, dass man das automatisch irgendwo doch gedanklich auch tut, oder? Also ist das nicht irgendwie auch ein Beispiel dafür, dass man da so reinrutscht?
Ja.
Ja. Man fragt sich das zumindest wahrscheinlich immer wieder, ne?
Ja, man stellt sich selber so ein bisschen in Frage, ne?
Vielen Dank, ihr beiden. Das war schon wieder mega spannend, super intensiv und ich freue mich mit euch beiden in der nächsten Folge zu gucken, wie es eigentlich weiterging. Nicole, wie du vielleicht den Schritt dann auch rausgeschafft hast. Ingo, was du für eine Rolle dabei gespielt hast, wie das eure Beziehung geprägt hat und wie es danach auch weiterging. Leute, Ihr da draußen schaltet auf jeden Fall wieder ein in der nächsten Folge. Es lohnt sich. Wenn ihr selber Fragen habt zu dem Thema, euch Beratung wünscht über euch oder angehörige Personen in eurem Leben. Wir sehen das hier am Beispiel ja super gut. Beide Perspektiven haben eine unglaubliche Berechtigung, sich auch Beratung zu holen, sich Hilfe zu holen, sich anzudocken, weil beide mit ganz besonderen eigenen Sorgen und Belastungen in so einer Situation einfach dastehen. Und deswegen, egal in welcher Position ihr euch befindet, ruft gerne bei uns an 0800 077 6611. Von Montag bis Freitag an Arbeitstagen erreicht ihr uns. Wir beraten euch kostenfrei, natürlich mit Schweigepflicht und ganz niedrigschwellig. Es gibt immer einen Weg daraus. Ne? Da werden wir gleich noch zu kommen, wie der auch aussehen kann, beziehungsweise in der nächsten Folge. Und wir freuen uns ganz doll, wenn ihr uns anruft und wenn ihr auch wieder einschaltet. Also, bis demnächst. Wir freuen uns. Tschüssi.
Tschüss.